Wer übergewichtig ist, ist selbst daran schuld. Ich meine, jeder kann ja Sport treiben und weniger essen. Das sind ja die Erfolgsgeheimnisse, wenn es um Körperfettreduktion geht. Doch ist Übergewicht tatsächlich eine bewusste Entscheidung oder passiert das einfach, unabhängig davon, ob man es möchte oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge. Wir schauen uns viele Faktoren an, die eventuell zu Übergewicht führen, und wir erfahren, welche Menschen eher von Übergewicht betroffen sind oder betroffen sein werden als andere. Und damit herzlich willkommen bei dem Podcast von Einfach Ernährung. Tim, was gibt's Neues? Du warst in Wien.
Ja, ich war in Wien. Ein paar Tage, war schön trainieren dort im Das Gym Europas oder eins der besten, sag ich mal, Gyms weltweit wahrscheinlich, weil die Sachen da sind sehr handausgewählt und eigentlich für Liebhaber des Trainings ist das eigentlich, glaube ich, mit der beste Ort, in dem man in Europa sein kann. Und Wien ist auch eine phänomenal gute Stadt. Sehr schön dort, die Gebäude, alles, die Architektur. Also kann ich nur sehr empfehlen für die Leute, die noch nicht da waren. Und
bist du in Wien wegen dem Training oder auch wegen der Stadt?
Beides tatsächlich, aber wir waren hauptsächlich, weil ich war mit ein paar Leuten unterwegs, die auch so trainingsbegeistert sind, wir waren hauptsächlich auch mit wegen dem Training dort, muss man ehrlich sagen. Okay. Deswegen auch so ein Kurztrip mal wieder rüber. Die haben umgebaut, ich war vor einem Jahr schon mal da und jetzt haben sie das Ganze erweitert. Und ja, für so einen Trainingsnerd wie mich ist das eine riesen Spielwiese, weil die haben Sachen, die sind teilweise aus den 80ern noch und die, ja, sind extrem cool, muss man sagen.
Ja, das glaube ich dir. Für alle, die es nicht wissen, Tim ist ja eigentlich, also ich will ihm jetzt sein Ernährungsfachwissen nicht absprechen, aber Tim ist noch fitter im Bereich Training. Nur, sind wir mal ehrlich, ja, mit Training macht uns nicht so Spaß. Was wollen wir da groß erklären? Also Training macht uns Spaß, aber über Training zu sprechen ist dann halt irgendwann recht eintönig und die ganzen Nerd-Fakten, die interessieren ja die meisten Menschen auch gar nicht. Anyways.
Du warst noch auf dem Watzmann.
Genau, ich war auf dem Watzmann. Für alle, die es nicht wissen, der Watzmann ist der zweithöchste Berg Deutschlands. Ich war ja schon davor auf der Zugspitze, dann auf dem Watzmann am Wochenende. Und dort haben wir, für alle, die den Watzmann kennen, wir haben nicht die Watzmann-Überschreitung gemacht, sondern wir sind hoch zum Hocheck und dann zur Mittelspitze und dann wieder zurück. Genau, für alle, die es nicht wissen, der Watzmann ist ein Berg, ja, und auf dem Berg oben befindet sich oft ein Grat, also wenn der Berg ganz oben halt ist, der Berggrat, und den Watzmann kann man theoretisch überschreiten, also man läuft über den Grat drüber. Haben wir aber nicht gemacht, weil es zeitlich nicht gereicht hat. Und wenn man sich in den Bergen halt überschätzt, kann es ziemlich doof enden, weil...
Ja, das ist nicht ideal, dann lieber vorsichtig sein.
Wenn das Wetter umschlägt und du halt auf dem Grat hockst.
Ja, ja.
Und ja, dann kannst du Rodeo spielen da oben.
Ja.
Anyways, es gibt Neuigkeiten zu unserer App. Für alle, die die Folge jetzt hören, ihr könnt euch schon mal folgendes Datum notieren. 29.09. wird der erste Tag unseres App-Launches sein. Wir werden natürlich die Werbetrommel noch ordentlich rühren davor. Keine Sorge, wir alle lieben ja Werbung. Nein, Spaß. Aber wir werden Werbung, es ist ja keine Werbung, wir werden euch eher davon überzeugen. Und genau, auch an dieser App arbeiten wir gerade fleißig. Ja. Wir sind gerade auch dabei,
Inhalte neu zu überarbeiten,
genau.
Also alte Inhalte zu überarbeiten, neue Inhalte hinzuzufügen, zu gucken, wie wir die Strukturen noch greifbarer machen, all die Sachen. Und das ist ein Riesenprojekt. Dann die Sachen neu verfilmen, neue Grafiken, neues Design.
Was wir für ein Schweinegeld für euch ausgeben, wenn ihr das wüsstet, wenn ihr wüsstet, wie viel Geld wir investieren in diese ganzen Sachen, da würdet ihr uns aus Mitleid wahrscheinlich noch was spenden. Spaß beiseite. Wir haben tatsächlich eine kleine Umfrage. Und die Umfrage, das weiß jetzt Tim und Sagi noch nicht, ich habe das zwar vorhin angeschnitten, aber wenn ihr es jetzt hört, ist es schon draußen. Wir wollen von euch wissen, wir stehen vor einem kleinen Dilemma, sagen wir es mal so, in unserer App. Wir haben sehr, 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 sehr viel Fachwissen, das wir theoretisch publizieren könnten. Wir haben aber auch sehr, 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 sehr viel Fachwissen, das wir publizieren müssen, damit ihr eure Ziele erreicht. Und damit wir so ein bisschen mehr Klarheit bekommen, was ihr eigentlich wollt, bitte ich euch einfach, die Umfrage abzuschließen. Und ihr findet die Umfrage in den Shownotes. Ich werde sie auch nochmal auf Instagram teilen, auch noch in den YouTube-Beschreibung packen. Und in dieser Umfrage sind nur ein paar kleine Fragen drin, wo es letztlich darum geht, hey, was konsumiert ihr? Wie viel Zeit habt ihr, um das Ganze zu konsumieren? Es ist einfach nur für uns, damit die Nutzerfreundlichkeit für dich, weil du wirst ja auf der App sein, das wissen wir ja beide schon, dass die für dich einfach maximal gegeben wird. Und da haben wir einfach ein paar Fragen. Es würde uns sehr freuen, wenn du die Fragen beantwortest. Vielleicht verlosen wir ja auch etwas an alle, die teilgenommen haben und ihre E-Mail-Adresse angeben. Aber genau, nur vielleicht. Vielleicht ist ja was ganz Tolles, wer weiß. Anyways, Tim, hast du noch eine schnelle Frage?
Ja, schnelle Frage für dich. Wenn du in irgendeinem Sport, jetzt mal abgesehen von den Sportarten, die du jetzt schon machst, mit Kampfsport etc., ein Talent hättest und Weltklasse sein könntest, in welcher Sportart wärst du gerne so richtig gut?
Außer die ich mache.
Ja. Geh mal weg vom Ringen und geh mal weg von irgendwelchen Krafttrainingsgeschichten, sondern.
Wahrscheinlich in der NFL.
Ja.
Weil, muss man natürlich sagen, es ist ein geiler Sport. Du hast da Cardio- und krafttechnische Sachen drin und du kannst damit richtig gut Geld machen. Ne? Also mit Ring machst du ja kein Geld.
Es geht ja nicht ums Geld, es geht ja nur darum, was würde dir wahrscheinlich am meisten Spaß machen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt unabhängig, du wärst das größte Talent in diesem Sport. Du dürftest dir eine aussuchen, wo du das größte Talent wärst.
Es wäre eventuell auch Klettern.
Ja.
Weil Free Climbing ist halt auch geil, ne? Ja. Wenn du es kannst. Wenn nicht, hast du ja nur eine Chance.
Dafür bist du momentan zu massig.
Dafür bin ich zu schwer, ja.
Ja, da musst du wirklich leicht sein auch. Ja, cool.
Oder schwimmen, tatsächlich. Es ist eine schwierige Frage. Ich müsste da jetzt eine Pro- und Kontraliste machen. Ich sag mal Folgendes. Wenn ich in einer Sache so richtig gut sein könnte, dann wäre es wahrscheinlich doch Klettern. Weil damit kannst du sehr viele Sachen. Und das ist ein richtig geiler Skill, vor allem in den Bergen. Also ich denke, Klettern ist eine sehr beeindruckende Fähigkeit, wie ich finde.
Mm, passt ja auch dann zu deinen ganzen Bergtouren.
Genau, richtig. Ja. Ich mach's einfach, ich stelle die Frage mal umgekehrt, damit ich nicht wieder irgendwas fragen muss.
Welcher Sportart? Ich glaube, ich würde Turnen nehmen.
Turnen?
Ja.
Wieso
Turnen? Diese ganzen, weil die sind extrem gute Allrounder. Es ist extrem schwierig und die Skills sind halt, die die haben, sind halt abartig.
Das stimmt, ja. Also das sind halt.
Geh mal davon aus, dass ich jetzt das größte Talent in Turnen wäre, dann ja, dann würde ich sowas natürlich nehmen. Also das finde ich super interessant.
Ja, vor allem hast du halt einen Übertrag zu fast jeder Sportart.
Ja, das auch noch. Ja, das kommt noch hinzu.
Ich glaube, ich würde auch Turnen nehmen.
Schon sind wir auf dem gemeinsamen Nenner.
Okay, apropos Turnen. Turnen wird ja von extrem übergewichtigen Menschen jetzt nicht erwartet, weil man ja viele Vorteile hat. Am Ende vom Tag wissen wir theoretisch, dass wir immer abnehmen können, wenn wir in einem Kaloriendefizit sind.
So.
Das bedeutet, wenn wir weniger Energie zu uns führen, als wir verbrauchen, dann verlieren wir Körperfett/Körpergewicht. Essen wir über einen längeren Zeitraum mehr Kalorien, als wir benötigen, speichern wir Fett. Jetzt ist ja die Frage, wenn alle Menschen abnehmen wollen und wir wissen, dass wir übergewichtig werden, wenn wir mehr Kalorien konsumieren, warum entscheiden sich Menschen dann, übergewichtig zu sein? Ich meine, niemand steht ja morgens auf und sagt, hey, hier ist der Übergewichtsknopf, den drücke ich jetzt und dann nehme ich ein Kilo zu. Das macht ja niemand. Aber warum passiert es?
Das ist schwierig zu sagen. Ne? Warum passiert das? Im Endeffekt ist es ja immer so ein schleichender Prozess, der nebenbei läuft. Ja? Wie du schon sagst, niemand drückt auf den Knopf und sagt, oh, ich will jetzt aber Übergewicht sein und drückt den Knopf. Ne? Und wir wissen auch, dass Übergewicht ja eine Zeit lang braucht, um zu entstehen. Ja? Auch man muss da ganz klar unterscheiden, also für die, die jetzt auch zuhören, oder für dich jetzt, es ist so, oft stellt man sich vor, ich stelle mich morgens auf die Waage und ich wiege ein Kilo mehr als am Tag zuvor. Die Vorstellung von vielen ist, dass das dann ein Kilo Fett ist. Ich habe ein Kilo zugenommen. Das ist faktisch unmöglich, dass du über Nacht eigentlich ein Kilo Fettmasse zunimmst. Außer man injiziert dir Fett irgendwo rein. Aber im Normalfall sind das ja Gewichtsschwankungen. Gewicht an sich, bis Fett aufgebaut ist, dauert ja viel länger. Das haben wir auch in, das sieht man in Overfeeding Studies, wo man Leute bewusst versucht zu mästen mit teilweise 800 bis 1000 Kalorien pro Tag mehr über ihren Erhalt für 8 bis 12 Wochen, 20 Wochen. Und das dauert dann auch entsprechend in diesen Wochen, ja, mehrere Wochen, bis sie dann halt entsprechend auch mehr Gewicht haben. Und dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gehabt. Also das hatten wir in Podcast-Folge 45, diese Angst vor dem Zunehmen. Da haben wir auch über Overfeeding-Studies gesprochen. Das kannst du dir auch nochmal anhören. Da gehen wir mehr auf diese Sachen ein. Und ja, wenn man das so hören würde, dann könnte man ja pauschal sagen, Übergewicht ist die eigene Schuld, weil die Leute essen ja einfach dann zu viel und nehmen deswegen zu. Ja, weil das ist ja im Endeffekt der Mechanismus.
Genau.
Und dann heißt es einfach, iss einfach weniger und beweg dich mehr. Das ist die einfache Lösung.
Das war's für heute.
Genau. Danke für das Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Genau. Und die Frage ist ja, inwieweit ist dieser Ratschlag richtig? Und das ist im Endeffekt ja genauso, wenn ich jemandem sage, iss einfach weniger und beweg dich mehr, ist ja gleich so, als wenn ich jemandem sage, der am Ertrinken ist, hör auf zu ertrinken und fang an zu schwimmen.
Oder sehr gutes Beispiel.
Irgendjemand, der arm ist, sagst du einfach nur, ja, musst ja einfach nur mehr Geld verdienen, dann bist du reich. Im Prinzip ist es richtig, wenn man es ganz drauf runterbricht, ja. Aber es ist halt wenig hilfreich, weil...
Wenn du depressiv bist, sei doch einfach glücklich.
Ja, genau, das ist es ja. Und es ist halt wenig hilfreich, wenn man das jemandem sagt, ne? Weil... Das ist ja, im Endeffekt entstehen diese Gedanken ja auch immer daraus, weil man sagt, gibt es Menschen, die nicht abnehmen können? Und die Antwort darauf ist theoretisch ja nein, weil man in einer Hungersnot oder sonst irgendwas würde ja theoretisch jeder abnehmen. Ja, und deswegen ist es ganz klar, dass die Leute müssen also, sind zu faul, zu undiszipliniert und machen einfach nicht das, was sie machen müssten.
Richtig.
Und das ist ja eigentlich im Endeffekt die Kernaussage, die dahinter steckt.
Ja. Das Problem ist ja auch an der Aussage, iss weniger und beweg dich mehr. Also du hast es schon richtig gesagt, ja, am Ende vom Tag läuft es auf die Prinzipien hinaus, dass man sagt, ja, ich verändere meinen Lebensstil so, dass ich mein Essverhalten so umstelle, dass ich in einem Kaloriendefizit bin und mein Bewegungsmanagement so aufbaue, dass es dem Kaloriendefizit in die Karten spielt. Das heißt, unterm Strich ist die Aussage ja richtig, aber sie bringt halt keinem was. Und da sind wir, da möchte ich kurz einhaken mit diesen ganzen Social-Media-Tipps. Uns schreiben so viele Leute jeden Tag, auf YouTube können wir es mal einblenden, dass sie von uns halt endlich mal Informationen bekommen, die ihnen wirklich helfen. Weil wir eben auch Videos machen, die 5 Minuten gehen, wo es dann halt um das Thema Proteine vor dem Training oder so geht. Mhm. Und es ist halt einfach so, dass wir eine Überflut an genau solchen Informationen haben, wie hey, wenn du abnehmen willst, mach halt einfach 1000 Schritte am Tag mehr. Ja, das Prinzip ist schon richtig, aber das ist nicht die Lösung.
Eben.
Und am Ende vom Tag geht es ja darum, dass man sich seinen Lebensstil anschaut. Das heißt, das Essverhalten. Was esse ich und trinke ich? Oder auch mal die Frage stellt, warum esse ich? Habe ich Langeweile, Hunger, Emotionen? Schmeckt es mir einfach gut? Da kommen aber auch Sachen wie die Erziehung und die Kindheit dazu. Wie wurde mit Nahrung umgegangen? Hat mich mein Vater oder meine Mutter gezwungen, den Teller aufzuessen? Wurde ich vielleicht dumm angemacht, wenn ich den Teller aufgegessen habe oder mir Nachschub geholt habe? Wurde ich mit Nahrung belohnt? Gab es irgendwelche Events, die an Essen gekoppelt sind? Wie zum Beispiel, 3-mal im Jahr schlachten wir ein Schwein und wenn du es nicht isst, whatever. Und wir wissen auch, dass ja Verhaltensweisen und Lebensstil Kindern weitergegeben wird. Es gibt auch eine Studie tatsächlich dazu, die haben wir jetzt hier gar nicht ins Skript eingepackt, aber die habe ich letztens angeschaut wegen einem anderen Video. Und zwar hat man in dieser Studie festgestellt, dass 80% der Kinder von übergewichtigen Eltern eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, selbst übergewichtig zu werden, weil sie von Kind auf damit konfrontiert wurden. Und es kann sowohl sein, dass du mit Essen gemästet wurdest, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast geweint, du hast Essen bekommen. Du hast irgendeine gute Note geschrieben, du hast Essen bekommen. deine Eltern wollten Fernsehen gucken, dass du Ruhe gibst, du hast Essen bekommen. Es kann aber auch sein, dass dir das Essen entzogen wurde und du als Erwachsener jetzt so eine Art Kompensationsverhalten hast. Ja. Genau. Da gibt es auch andere Faktoren, wie zum Beispiel das Umfeld, ja, welche Nahrungsmittel sind verfügbar und auch das ganze Thema Sport und Bewegung. Ja. Wie viel Bewegung im Alltag bist du gewohnt? Wo wohnst du? Bist du auf dem Bauernhof groß geworden oder bist du in der Stadt groß geworden etc.? Und all diese Faktoren spielen ja letztendlich rein und all diese Faktoren haben ja nochmal eine Unterkategorie. Um es einfach zu machen. Ich habe einen Bekannten oder ehemaligen Bekannten, mit dem hatte ich da eine kleine Meinungsverschiedenheit, weil er halt immer von sich ausgeht und sagt, ja, die Menschen sind so und so und die sind alle faul und die sind alle schwach und bla bla bla. Und ich habe ihm gesagt, schau mal, du hattest das Privileg, dass du als Kind in eine Ringerhalle gekommen bist, wo einfach ein anderes Umfeld da war. Du hattest ganz andere Ressourcen, um dein Leben zu gestalten. Mhm. Und es ist ja auch oft so, dass zum Beispiel im Film und Fernsehen der übergewichtige Mann oder die übergewichtige Frau als dumm, faul, undiszipliniert, nicht gut aussehend dargestellt wird. Ja, so behaarter Rücken, schwitzen die ganze Zeit, also so im Extrem.
Ja.
Und der Punkt ist, dass man sich ja dann sagt, okay, die Übergewichtigen, die sind ja so schwach und so, aber was man halt nicht vergessen darf, die haben vielleicht eine ganz anderes Puzzle, aus dem sie zusammengesetzt sind.
Das ist definitiv so, weil das ist, im Endeffekt ist es ja immer so, die Faktoren, die zu Übergewicht führen, sind ja extrem vielfältig. Weil wäre es nicht so, dann wäre es ja auch nicht so, dass wir permanent sehen würden, dass die Rate an Übergewicht steigt. Mhm. Na, es ist ja auch, und gerade was das Thema Disziplin angeht, also man sagt ja dann immer so, die sind faul und undiszipliniert, aber es gibt sehr viele Leute, die sind eventuell übergewichtig, ja, oder vielleicht sogar schon am Rad von Adipositas, die sind aber super diszipliniert in vielen Bereichen ihres Lebens.
Richtig.
Ja, und sind super erfolgreich da. Und das Ding ist, man lenkt da wieder so eine Verallgemeinerung auf einen kleinen Bereich. Ne? Und das ist halt, so funktioniert es halt. Es ist so ein Stereotyp. Ne? Und deswegen, so funktioniert das halt auch nicht. Und wie du schon sagst, allein schon die Erziehung, mit was bin ich aufgewachsen, mit welchen Ernährungsverhalten bin ich aufgewachsen, etc. Was wurde mir da mitgegeben von meinen Eltern? Das macht für viele schon den Unterschied. Und deswegen hast du ja auch so viele Kinder von Übergewichtigen, die dann auch selber übergewichtig sind, weil Kinder machen das, was die Eltern machen.
Richtig. Ja?
Und die leben das Verhalten ihrer Eltern quasi nach. Und nicht das, was die Eltern ihnen sagen. Wenn die Eltern da sitzen und essen Pommes und Pizza, dann werden sie dem Kind sagen, iss dein Salat. So übertrieben gesagt, dann wird das so nicht passieren, weil das Kind sieht die Diskrepanz zu, was machen meine Eltern und was muss ich machen. Ne? Und ja, und es gibt auch gewisse genetische Komponenten, auf die kommen wir noch zu sprechen, aber im Endeffekt, das, was wir jetzt aber aufgezählt haben, ne, mit diesem Essverhalten, was esse ich, warum esse ich und so weiter, da kommt dann wieder das Argument, ja, aber das ist ja genau denen ihre eigene Entscheidung. Und ja, in dem Moment, was man isst und wie man isst, ist im Endeffekt schon Teil der Selbstverantwortung. Ne? Und daher kommt ja auch dieses ganze Statement von iss einfach weniger, weil das, was du machst, ist ja Schwachsinn. Ne?
Zu einem gewissen Grad. Da möchte ich aber kurz auf das Thema Klarheit wieder eingehen. Und zwar, wenn Sagi und ich jetzt Kinder zeugen, dann wird das Kind ja in einem ganz anderen Umfeld groß, wie ein Kind von Eltern, die vielleicht keine Ahnung von Ernährung haben.
Definitiv.
Und die Eltern sagen dann vielleicht, du sollst keine Süßigkeiten essen. Als Beispiel, weil es Gift ist. Und wenn du als Kind dann mitbekommst, dass alle anderen Kinder Süßigkeiten essen dürfen und du nicht, dann kommst du wieder an den Punkt, wo du ein extrem großes Verlangen danach hast.
Das kennst du auch noch aus deiner Schulzeit. Kennst du die Kids, die daheim immer ihr Lunch gepackt gekriegt haben von den Eltern?
Ja, klar.
Die dann immer, das waren die als erst am Bäcker unten standen,
ja,
in der Schule oder am Snackautomaten. Das waren die, die es daheim nicht durften. Die haben es dann heimlich irgendwie gemacht. Weil logisch, Kinder sind ja auch nicht doof. Genau, gerade sobald die in der Schule sind oder irgendwie, ja, außer Haus, dann können die halt machen, was sie wollen. Und genau das passiert dann auch. Ne?
Was ja auch interessant ist, dass, also wenn wir jetzt um das ganze Thema Umfeld und das Ganze sprechen, ist ja auch einfach, was wird in deinem Umfeld akzeptiert, was wird gelebt? Und wir haben das selbst im Coaching. Es gibt Menschen, die sind super einfach zu coachen, wo wir nichts machen müssen, theoretisch, außer zu sagen, mach weiter so. Und es gibt Menschen, die sind erwachsen und die sind nicht doof, aber die sind einfach aus einem Umfeld, die kommen aus einem Umfeld, wo die Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden, einfach viel höher ist, weil die Karten, die sie von Kind auf bekommen haben, einfach sagen, hey, du wirst übergewichtig, wenn du kein Wissen hast.
Ja, und das spielt auch die aktuelle Lebenssituation eine Rolle, ne? Also je nachdem, wie stressig dein Job ist, mit welchen Leuten du dich umgibst, wie ist dein Essverhalten, wie ist deine Kompensation auf Stress. Ne? Manche Leute essen, manche Leute trinken Alkohol in Bezug auf Stressmanagement auch. Und das macht ja auch einen Unterschied, wie viel Kalorien du zu dir nimmst. Und das kann ja auch damit zu tun haben, dass du super erfolgreich in deinem Job bist. Aber sobald du nach Hause kommst, du hast keinen Nerv mehr zu kochen, du hast keinen Nerv mehr, deine Ernährung zuzubereiten oder so, dann gehst du halt zu Alternativen, die schnell verfügbar sind. Und inwieweit auch diese Sachen spielen eine immense Rolle im Umfeld, beziehungsweise sind ein immenser Teil des Umfelds, das auf dein Verhalten sich reflektiert. Weil es ist sehr leicht, in unserer Umgebung eine sehr hohe Kaloriendichte zu finden. Das heißt, Lebensmittel zu finden, die sehr viele Kalorien haben auf einer kleinen Menge. Und dementsprechend ist es auch sehr leicht, große Kalorienmengen zu sich zu nehmen. Das heißt, wenn du und ich jetzt rausgehen würden hier und würden sagen, lass mal gucken, ob wir heute noch 5000 Kalorien irgendwo finden, hätten wir gar kein Problem.
Nee,
Wir könnten im nächsten Supermarkt reinlaufen, Einkaufswagen vollladen und da wären garantiert mehr als 5000 Kalorien zu finden, wenn wir es wollten. Ja?
Ja.
Und das ist halt auch sowas. Diese Umwelt, die wir haben, beeinflusst halt auch uns direkt mit und das direkte Umfeld ja auch. Das heißt, was machen deine Freunde? Was machen die Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Wie ist denn ihr Essverhalten? Auch das beeinflusst dich als Erwachsener mit. Ja? Ich kann ja sagen, wenn du jemanden hier reinsetzt, der permanent mit uns zwei zu tun hat, dann wird denn ihr Essverhalten anders aussehen als bei Leuten, die den ganzen Tag irgendwo in der Kneipe sitzen und nur Fertignahrung zu sich nehmen.
Das stimmt. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, aber jeder Mensch kann sich ja informieren. Aber es ist ja auch nicht so ganz einfach, oder?
Ja, informieren ist halt auch schwierig, ne? Weil es hängt viel von sozialen Faktoren auch noch ab, ne? Sachen wie Bildung spielen eine Rolle. Da gibt es Daten vom RKI auch, ne? Wenn wir sehen, wenn man Adipositas anschaut, ne? Also starkes Übergewicht, und man vergleicht die Adipositasrate mit dem Bildungsstand, stellt man fest, je geringer der Bildungsstand ist bei Männern und bei Frauen, desto höher ist die Adipositasrate. Das heißt, ein geringerer Bildungsstand ist auch ein Risikofaktor indirekt, der dazu führt, dass man eher zu Übergewicht tendiert. Auch das, ne? Also dazu gehört natürlich, wie gesagt, Bildung, der soziale Status gehört dazu, der finanzielle Status gehört dazu. Das heißt, was kann ich mir überhaupt an Essen leisten? Ne? Wenn ich kein Geld wirklich übrig habe, dann werde ich nicht wirklich in den Biomarkt gehen und mir irgendwelche teuren Produkte kaufen, ja? Sondern dann werde ich irgendwann zu Fastfood greifen, weil es halt schnell ist, billig ist und zur Verfügung steht und mir ermöglicht, vielleicht Geld zu sparen. Auch das sind Sachen, die indirekten Einfluss auf die Lebensmittelauswahl haben. Und welchen Zugang habe ich zu Informationen? Und das kann jeder von euch daheim wirklich nachvollziehen, weil wenn ihr euch daheim vor Instagram setzt, ja, und dann guckt, was ihr an Informationen daraus kriegt, dann ist die Frage, wenn Instagram euch immer wieder und auch andere Plattformen Inhalte anzeigt, die ihr scheinbar gut findet, dann heißt es, wenn ihr ein Video von irgendwem anguckt, der euch sagt, ja, ihr müsst,
ist keine Eier mehr.
Genau. Dann werden immer wieder solche Leute auftauchen, irgendwie wieder solche Schwurbler auftauchen, die irgendwie mit Halbwahrheiten daherkommen. Und das wird dir dann mehr angezeigt. Und irgendwann bist du ja in so einer Informationsblase dann auch drin, wo dir dann irgendwelche, sag ich mal, nicht idealen Informationen immer permanent zugespielt werden. Und heute ist der Zugang zu Informationen relativ simpel. Wir haben mehr Informationen, als wir jemals recherchieren könnten oder durchgehen könnten. Das Problem ist nicht die Information. Das Problem ist, die Information zu filtern. Was ist dein Filter? Nochmal, wenn ich dich jetzt vor irgendwelche Ernährungsinformationen setze, dann ist dein Filter für Ernährungsinformationen extrem gut. Das heißt, du kannst rausfiltern, was davon auf allein schon inhaltlich nicht passen kann.
Ja.
Na? Wenn jemand weniger bewandert ist in so einem Thema, dann ist der Filter ja auch gar nicht da, um überhaupt rauszufinden, was ist denn gute Information, was denn schlechte Information. Und finde das mal raus bei Leuten, die sich super seriös anhören. ja, und sehr überzeugt sind von dem Standpunkt.
Das Problem ist ja auch hier, dass du das als normaler Mensch in Anführungsstrichen gar nicht filtern kannst, weil um etwas zu filtern, musst du ja, also wir haben das bei uns so definiert, weil wir der Meinung sind, das ist eigentlich die logischste Aufschlüsselung. Und zwar, du musst erstmal das aus der logischen Perspektive betrachten, dann aus der wissenschaftlichen Perspektive und dann aus der Erfahrung. So, und jetzt kommt ja das Problem. Wir können logische Rückschlüsse ziehen. Wenn du aber jetzt von einem, du kannst aber auch mit Müllinformationen logische Rückschlüsse ziehen. Du kannst zum Beispiel sagen, guck mal, der Mensch hat zwei Nasenlöcher, die sind dazu da, dass du dir eine Karotte reinsteckst. Beispiel, wenn du es selbstbewusst genau machst, kannst du mit ähnlichen Informationen, die genauso schwachsinnig sind, einen logischen Zusammenhang finden.
Ja, klar.
Dann, die Leute sagen ja immer, ja, Michi, diese ganze Wissenschaft ist ja schön und gut, aber interessiert ja keinen. Und sage ich, naja, aber die Informationen, die wir konsumieren, basieren auf der Wissenschaft. Alles ist Wissenschaft. Auch ein Mineralwasser herzustellen, ist ja Wissenschaft. Und wenn du als normaler Mensch, in Anführungsstrichen, gar nicht dich mit Daten beschäftigst, mit Studien, dann kann ich dir ja alles erzählen. Ich könnte ja jetzt auch einfach ein Video machen, wo ich sage, hey, wenn du eine schwarze Hose trägst, haben Studien bewiesen, dass du 10 Kilo mehr abnimmst, bei mir kannst du die kaufen. Doof gesagt, wenn du dich gar nicht damit beschäftigst, was du aber auch gar nicht kannst,
ja, aber
hast du ein Problem.
Damit hat ja Telemarketing funktioniert, zum Beispiel in den 90ern, genau, mit diesen Bauchfettgürteln und weiß der Geier was. Genau. Ne? Und das, also, da gibt es ja heute noch auf bestimmten, ja, Webseiten oder sonst irgendwo solche Produkte, die genau damit werben. Aber das Problem ist ja auch, du musst ja auch diesen Zugang zu diesen Informationen erstmal haben und diese Informationen verstehen. Und das ist ja auch, für uns ist es jetzt klar, weil wir in diesem Bereich arbeiten. Aber wir haben ja auch zum Beispiel in anderen Bereichen ja gar keine Ahnung. Ja, es gibt ja genug Bereiche, von denen, da könntest du uns was vom Pferd erzählen, da würden wir sagen, yo, kann stimmen oder nicht. Ne?
Nee, worauf ich hinaus will, ist, es wird Menschen schwer gemacht, an die Information zu kommen. Und es liegt nicht an der Information selbst, sondern daran, dass die Wissenschaft noch nicht sexy für die Allgemeinheit gemacht wurde. Wir leisten einen Beitrag damit, weil wir sagen hier, wir berufen uns hier auf diesen Daten und versuchen das spannend zu erklären. Aber auch, du hast halt so viele Schwurbler. Mhm. Das heißt, die Akademiker, die sind so in ihren elitären Kreisen, sage ich mal, und sagen so, ah, mit den Idioten wollen wir nichts zu tun haben. Und die Idioten nehmen das Handy in die Hand und posten halt Müll im Internet.
Und das ist das Problem.
So,
ne?
Es ist halt so ein kleines Problem. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, wenn jemand sagt, wir versuchen ja, das immer aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Blickwinkel 1 ist, wir sagen, hey, niedriger Bildungsstand führt zu Übergewicht. Jetzt kann ja natürlich jemand argumentieren, ja, dann sollen sie sich halt informieren. Aber die Frage ist, wo informierst du dich denn?
Ja, das ist halt der Zugang zu Wissen und zu Bildung und was für ein Standard du dem beimisst. Es ist auch nur ein Risikofaktor, also es ist ein mitbedingender Faktor. Das heißt nicht automatisch, dass jemand, der einen niedrigeren Bildungsstand hat, automatisch übergewichtig ist.
Ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Wir haben die experimentelle Methode veröffentlicht.
Ja.
Das Ding wurde bis jetzt über 8000 Mal gedownloadet und das organisch, nicht Werbung. Hm. Und die meisten Leute haben davon noch nie was gehört, wo ich mir denke, das ist doch Wissen vor 20 Jahren. Und alleine das ist ein trauriger Fakt.
Ja, ja, natürlich.
Also musst du dir mal
es
überlegen.
Es ist halt noch nicht so weit verbreitet. Also viele Informationen sind halt auch einfach noch nicht weit anerkannt, ne, oder beziehungsweise weit gekommen. Und da es halt auch noch gerade in der Ernährungswissenschaft noch viele Kontroversen gibt und Dinge, die nicht absolut bewiesen sind, sondern wir nur Tendenzen haben, auch viel, es gibt halt auch viel Interpretationsspielraum und es gibt halt auch viele Leute, die sich Daten so zurechtlegen können, um ihre Meinung zu belegen, ne? Aber wir haben auch neben dieser ganzen Daten- und Informationslage haben wir auch noch weitere Faktoren, die natürlich damit reinspielen. Wir haben auch Sachen, gesundheitliche Faktoren. Das heißt, wenn jemand körperlich oder psychische Einschränkungen hat, kann es zum Beispiel dazu führen, dass sie übergewichtig sind. Es gibt bestimmte Erkrankungen, bei denen passiert ist. Es gibt bestimmte Medikamente, die führen zu starkem Übergewicht. Klassiker sind Antidepressiva und Antiepileptika. Es gibt also Epilepsie-Medikamente, die führen zu starkem Übergewicht und Antidepressiva. Da nehmen Leute sehr schnell zu, weil die bestimmte Mechanismen im Körper entsprechend beeinflussen. Ne? Ist Klassiker, den auch die Frauen kennen, ist die Pille. Da nehmen auch viele zu.
Mit Mechanismen meinst du aber die Kalorienaufnahme beeinflussen?
Ja, genau. Also die entsprechend, ne, sorgen dafür, dass Leute mehr essen. Das ist genauso wie im Endeffekt eine Sache, die auch super bekannt ist, die jetzt logischerweise kein Medikament ist, sind Zigaretten. Und du weißt ja, als Raucher, Zigaretten sind Appetitzügler. Wer mit dem Rauchen aufhört, hat eher zum Beispiel die Tendenz, mehr zu essen, logischerweise. Deswegen nehmen Leute auch mehr zu, wenn sie aufhören zu rauchen. Ne, aber Verhütungsmittel, Beta-Blocker, andere Medikamente. Es kann gibt bei einer Reihe Medikamente gibt es Nebenwirkungen, die dazu führen, dass Leute mehr Gewicht schneller hinzubekommen.
Ne? Genau, aber das ist wichtig, nicht wegen der Medikamente an sich, sondern wegen der Tatsache, dass es die Kalorienzufuhr in irgendeiner Art erhöht, weil wahrscheinlich einfach mehr Appetit getriggert wird.
Genau, also es muss die Kalorienbilanz beeinflussen. Ne? Stress ist ein Faktor. Ne? Hatten wir ja schon vorhin angesprochen, als gesundheitlicher Faktor. Wie ist das Kompensationsverhalten bei Stress? Es gibt Leute, die essen weniger. Ne? Das sind dann die Leute, die dann auch irgendwann relativ dünn werden, drahtig unter Dauerstress. Ne? Und wir reden hier von Dauerstress, nicht von ich hatte heute mal einen stressigen Tag, sondern ich habe permanent für Wochen extremen Stress. Manche sind Stressesser. Ja? Die snacken unter Stress. Haben wir auch genug schon gehabt bei uns im Coaching, bei denen das der Fall ist. Wir haben auch das, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Das ist tendenziell sind es mehr Frauen, die zum Stressessen tendieren. Bei Männern ist es eher so, dass da mehr, vor allem bei den Jüngeren, dazu tendieren, Alkohol zu trinken als Kompensationsmechanismus. Auch das ist natürlich, ne, ein Faktor, der zu mehr Kalorien führt und dementsprechend dann auch zu Übergewicht führen kann. Ja. Und ja, auch. Wie gesagt, also Stress beeinflusst auch das Belohnungsverhalten im Gehirn. Das heißt, manche Leute haben bei Stress auch dann ein geringeres Belohnungsverhalten und möchten dann halt mehr essen. Es gibt emotionales Essverhalten. Das hat Leute nicht nur bei Stress essen, sondern auch bei Trauer oder Wut oder sonst irgendwas, bei negativen Gefühlen dann anfangen zu essen. Ne? Oder eine Essattacke kriegen aus irgendeinem Grund. Ja?
Es ist ja auch so, dass ein Beispiel, wo du sagst, mit dem Belohnungszentrum. Bei adipösen Menschen, es gibt eine Studie, die hat man an adipösen Menschen durchgeführt und man hat sie verglichen mit normalgewichtigen Menschen und hat festgestellt, dass der Gehirnbereich, der für Belohnung verantwortlich ist, viel weniger auf hochverarbeitete Lebensmittel reagiert als bei normalgewichtigen Menschen. Das bedeutet im Endeffekt, dieser Threshold, also dieses Befriedigungsgefühl von leckerem Essen, ist bei übergewichtigen oder adipösen Menschen in der Regel viel schwächer, was ebenfalls dazu führen kann, dass wenn du nicht weißt, was du tust, dass du halt sagst, ich kann halt nicht nur ein Stück Kuchen essen, weil mir die Befriedigung nicht reicht. Ja. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt.
Genau, das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt. Genauso wie, da kommen wir auch noch drauf, Sättigung, auch bei wir wissen, dass bei Adipositas, bei Menschen mit Adipositas, das Sättigungsgefühl verändert ist. Na? Das heißt, die Sättigungssignale sind entsprechend weniger gut ausgeprägt. Das ist etwas, man darf auch nicht vergessen, und das ist ein wichtiger Punkt, dass eigentlich fast alle Menschen, auch in Studien, die übergewichtig sind, adipös sind, mit Studien zum Kaloriendefizit, nehmen diese Leute ab. Das Problem ist nicht, dass diese Leute akut nicht abnehmen können. Die meisten, die auch bei uns sind, die übergewichtig sind, die kommen ja nicht zu uns und sagen, oh, ich habe in meinem Leben noch keine Diät gemacht. Ja? Sondern die haben meistens schon eine Liste von Dingen, teilweise Dinge, die wir noch nie gehört haben.
Ne? Ja, jedes Mal höre ich was Neues.
Ja, also teilweise auch komplett abstruse Sachen. Und es ist nicht so, dass die dann nicht abgenommen haben, sondern das Problem ist ja immer, dass sie wieder zunehmen. Ja, und dann teilweise auch wieder darüber hinaus zunehmen. Und das ist ja eigentlich auch das größere Problem, was wir sehen, auch in Studien insgesamt. Aber um es aufs Thema noch Gesundheit zurückzukommen, auch das Thema Regeneration ist da wichtig, das Thema Schlaf nämlich. Man hat nämlich auch, da gibt es auch gute Studien zu, wo man allein die Schlafdauer um ein Drittel reduziert hat für nur 8 Tage und da ist die Kalorienaufnahme im Durchschnitt um über 500 Kalorien pro Tag gestiegen, wenn man die Leute von einem Buffet hat essen lassen. Ne? Das sind sehr kontrollierte Studien auch gewesen. Und auch das ist ein Faktor, der natürlich dazu führt, dass Menschen dazu tendieren, mehr zu essen. Und jetzt kommt der Kicker. Man muss nämlich nicht mal unbedingt die Schlafenszeit reduzieren, wenn du nämlich ein gewisses Gewicht hast. Und das ist unabhängig, ob man Muskelmasse oder Fettmasse hat. Wenn man höhere Körpermasse hat, ist die Möglichkeit oder die besteht die höhere Chance, Schlafapnoe zu entwickeln. Mm, ne? Diese ja. Atemaussetzer im Schlaf. Das heißt, das sind die Leute, die dann irgendwann diese Atemmasken zum Teil dann haben, ne? Damit sie nachts richtig atmen können. Und wenn man die hat im Schlaf, ne? Und man weiß es nicht, weil man laut schnarcht, man hat diese Atemaussetzer und kriegt es vielleicht nicht mit, dann hat man auch einen deutlich, deutlich schlechteren Schlaf. So, und das führt dann wiederum zu was? Einer eventuell höheren Kalorienaufnahme. Und dann sieht man schon, dass diese Faktoren, die da einfach irgendwo entstehen können, sich auch gegenseitig bedingen können.
Genau, ist ja wie ein Teufelskreis. Ja. Ne? Wir nehmen jetzt mal an, du bist eine Person, die zu Übergewicht tendiert. Wir sagen jetzt mal, dein Gehirn, das reagiert schlechter mit Belohnung auf hochschmackhafte Lebensmittel.
Ja.
Das führt, dann bist du noch ein emotionaler Esser, weil du als Kind gelernt hast, dich mit Nahrung zu trösten. Weil wenn du, ja, wenn deine Eltern dir Liebesentzug gegeben haben, hast du halt die Kekse gegessen, Beispiel. Und jetzt ist es so, dass du eine stressige Phase im Leben hast, dass dir diese Belohnung durch leckeres Essen nicht reicht und dass du halt immer mehr isst, zunimmst, dadurch halt die Schlafapnoe entwickelst, zum Beispiel, oder dein Schlafverhalten generell schlechter ist.
Ja.
Und das befruchtet sich dann alles wieder gegenseitig. Das ist wie so eine Kaskade im Endeffekt.
Ja.
Und deswegen ist ja auch Ernährung und Abnehmen so ein komplexes Thema. Deswegen haben wir ein hochpreisiges Coaching, weil du kannst halt eben nicht sagen, iss weniger und beweg dich mehr. Weil wir haben jetzt nur, ich habe jetzt drei Sachen genannt, die sich gegenseitig befruchten. Und wir wissen aus Erfahrung, meistens kommt viel mehr dazu.
Genau. Ja, und es kommen halt auch, wie gesagt, auch die genetischen Faktoren dazu. Das wird ja auch gerne, also das wird ja gerne teilweise auch dann als, manchmal auch als so eine Art Ausrede genutzt, warum man sagen kann, ich kann das nicht machen. Es gibt, und das ist nachgewiesen, es gibt natürlich genetische, bestimmte Gene, die dafür sorgen, dass unsere Körperkomposition eine bestimmte ist. Ne? Es gibt, guck dir Leute an, die nur normalgewichtig sind, in Anführungszeichen, nach dem BMI, dann können die komplett eine andere Körperform haben. Ne? Es gibt Leute, die sind kräftiger, es gibt Leute, die haben wirklich dickere Handgelenke, die sind ein bisschen stämmiger, es gibt Leute, die sind drahtig und groß. Es gibt unterschiedliche Körpertypen. Ah, ich habe noch, danke. Und das wird über unsere Gene beeinflusst. Unser Körperfettanteil wird auch zum gewissen Grad von unseren Genen beeinflusst. Auch wie wir auf einen Kalorienüberschuss oder ein Defizit reagieren, wird von Genen beeinflusst, weil wir wissen das auch, und das ist auch in der Praxis, zeigt sich immer wieder deutlich, wie stark du in Defizit musst oder wie stark du in Überschuss musst, um nach oben zu gehen. Das unterscheidet sich von Person zu Person. Wir können nicht sagen, deswegen funktionieren ja Kalorienrechner nicht so gut, weil wir nicht sagen können, oh, du bist so groß, du bist so schwer, also müssen das deine Kalorien sein. Es kann sein, dass das so ist. Es kann aber auch sein, dass deine Kalorien deutlich drüber oder drunter liegen, wo du dich erhalten kannst. Ne?
Wir sagen ja auch immer, wer mit 1500 Kalorien kein Gewicht verliert, der macht irgendwas falsch. Und das trifft zu 95% der Fälle zu.
Mhm.
Es gibt aber auch Menschen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr selten. Aber nehmen wir mal an, wir haben eine Frau, die ist 1,50 Meter groß und wiegt 45 Kilo. Und die gehört jetzt genetisch zu den Leuten, die sich an ein Defizit stark anpassen, dann wird die mit 1,2 abnehmen müssen.
Ja.
Weil aber auch ihr Körpergewicht relativ gering ist. Nur damit ihr das versteht. Also, was wir hier versuchen zu erklären ist, es ist nicht so, dass du das, was kaputt ist bei dir, wenn du mit 1500 nicht abnimmst. Es ist halt nur so, wenn wir uns die Norm angucken, also diese gaußsche Glockenkurve, wo die meisten Menschen stecken, brauchen die deutlich mehr als 1500.
Definitiv.
Es gibt aber auch Menschen, und es ist ja auch eine interessante Studie an Zwillingen zum Beispiel gemacht worden, wo man sich gefragt hat, okay, gibt es Unterschiede bei der Kalorienverwertung von Zwillingen? Man hat 12 Zwillingspaare genommen und hat diese 12 Zwillingspaare für 8 Wochen mit 1000 Kalorien im Überschuss gefüttert.
Ja.
Also sie hatten zu ihren Erhaltungskalorien 1000 mehr, und man hat festgestellt, dass es innerhalb der Zwillingspaare Gewichtsunterschiede von 4 bis 13 Kilogramm gab. Das heißt, es gab dort Teilnehmer, also Zwillingspaare, die haben im Durchschnitt nur 4 Kilo zugenommen, andere haben 13 Kilo zugenommen.
Ja.
Und innerhalb der Zwillinge gab es auch noch Unterschiede. Das heißt, auch die Zwillinge selbst haben unterschiedlich auf die Kalorienerhöhung reagiert.
Ja, und das hat man auch mit Abnehmen schon gemacht, solche Studien. Und da war es auch so. Also man muss dazu sagen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Zwillingspaaren, ne, wenn ist größer und die Unterschiede innerhalb der Zwillinge selber ist meistens deutlich geringer. Ja, das sieht man dann auch. Und das ist das auch, wo man sagen kann, das sind ja diese Untersuchungen, die man dann macht mit den Zwillingspaaren, um rauszufinden, gibt es eine genetische Komponente, weil bei eineigen Zwillingen logischerweise die Gene entsprechend gleich vorhanden sind. Und dementsprechend kann man dann sagen, okay, ja, es gibt den Unterschied. Und das sieht man dann auch, wenn man diese Zwillingspaare verschieden vergleicht, dass es eben Unterschiede macht beim Zu- und beim Abnehmen. Und deswegen es schon eine gewisse Komponente gibt, die dafür sorgt, dass wir in einem gewissen Bereich zu- oder abnehmen. Und jetzt aber vorsichtig, Gene sind keine Ausrede für, ich kann also nicht abnehmen. Nein, unsere Gene werden immer durch unsere Umwelt beeinflussen und durch Umweltbedingungen, durch die Epigenetik. Und dementsprechend ist es sehr wohl möglich, abzunehmen. Es gibt eben nur Faktoren, die es einem eventuell schwieriger machen oder die Ausgangslage etwas schwieriger machen, um abzunehmen. Und wie gesagt, der Faktor Hunger, Appetit und so weiter ist da auch ein wichtiger, weil, da komme ich jetzt nochmal kurz drauf, auch das ist eine Sache, die aktuell ja viel diskutiert wird mit Ozempic. Mhm. Ja, Ozempic reduziert den Appetit.
Ja.
Und man muss dazu sagen, das ist ja ein Medikament, was schon relativ lange gibt. Die meisten denken, es wurde jetzt erst gerade rausgebracht, aber diese Medikamente dieser Art existieren schon länger. Wenn wir Medikamente uns angucken, die den Stoffwechsel erhöht haben, zum Beispiel den Energieverbrauch, die sind alle bisher gescheitert. Ozempic ist das Erste, was deutlich den Appetit und den Hunger reduziert und das ist ein entscheidender Faktor, mit dem Leute abnehmen können. Und dann sieht man auch, was Hunger, Appetit und so weiter für eine Rolle spielt bei entsprechend auch, was du vorhin erwähnt hast, Belohnungssystemen und so weiter.
Es ist ja auch so, dass man, ich meine, wenn man jetzt kein Gewichtsproblem hat und uns zuhört, könnte man ja sagen, ja gut, ein bisschen Appetit kann man ja drüber hinwegsehen, aber ihr müsst es ja mal verstehen, der Hunger und Appetit, den Übergewichtige haben oder adipöse Menschen, der kann so groß sein, dass selbst zwei Döner nicht sättigend sind.
Ja.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? War zuerst Appetit da oder war zuerst der große Magen da etc., Gewohnheit? Hm. Aber Fakt ist, dass sie ja jetzt in dem Moment den Appetit haben. Und tatsächlich kann man da mit sowas wie Ozempic zum Beispiel, weil es den Appetit reduziert, für einen bestimmten Zeitraum entgegenwirken. Aber es ist halt auch nicht die Dauerlösung.
Nee, also es sollte auch immer, man sollte sich darauf nicht ausruhen. Das muss ja auch durch eine Veränderung im Lebensstil so ein bisschen mitbedingt werden. Also das ist, aber es ist nur eine Sache, weil es der teilweise extrem verflucht wird. Und ja, es gibt natürlich Nebenwirkungen wie bei jedem Medikament. Wissen wir, wie die Nebenwirkungen in 20 Jahren sind? Keine Ahnung. Ja, aber auch, wir wissen aber auch, was die Nebenwirkungen von Adipositas sind, bezogen auf die Gesundheit. Und da ist die Frage halt bei Leuten, die extrem übergewichtig sind, weil bisher waren die Methoden, die viel benutzt werden, ist halt Magen-OPs, Magenbypass etc. Und selbst da gibt es Untersuchungen, selbst da sind, glaube ich, in 60% der Fälle haben die Leute nach 2 Jahren wieder Gewicht zugenommen. Auch das ist keine dauerhafte Lösung bisher. Und deswegen ist Adipositas ist ein Krankheitsbild, das unglaublich multifaktoriell ist und an dem sich wirklich viele Experten nach wie vor die Zähne ausbeißen. Es ist nicht einfach so, wie wir es am Anfang geschildert haben, iss weniger, beweg dich mehr. Klar, wenn viele Faktoren zusammenkommen, kann man da sicherlich auch abnehmen. Und es gibt genug Menschen, die bewiesen haben, dass sie auch mit starkem Übergewicht noch abnehmen können, und das auch über Lebensstil etc. geschafft haben, Lebensstilveränderung. Aber man muss auch sehen, unsere Umwelt ist natürlich dazu prädestiniert, dass wir relativ schnell und einfach Zugang zu vielen Kalorien haben. Wir haben historisch gesehen immer Dinge bevorzugt, die uns geschmeckt haben. Wir sind historisch gesehen, das wissen auch die meisten nicht, nach wie vor Menschen, die sich nicht viel bewegen wollen. Und das ist auch unsere Vorfahren und auch Naturvölker machen das nicht. In den Naturvölkern, wie den Untersuchungen bei Hatzdar und so weiter, die es da gibt von Ponzer, die sagen dir ganz klar, warum sollte ein Hatzdar auf eine Uhr gucken und sagen, ich brauche noch 10.000 Schritte heute? Ja, wenn du dir selber deine Nahrung beschaffen willst und hast gerade gegessen, dann sitzt du rum und machst erstmal nichts. Ja, du bewegst dich ja nur, wenn du musst. Warum solltest du dich anderweitig bewegen?
Richtig.
Ja, und deswegen, das darf man nicht vergessen, das sind Sachen, die sind inhärent in Menschen drin, in uns allen. Ja, keiner hat Bock, jeden Morgen aufzustehen und Marathon zu laufen.
Nee, also es gibt Menschen, die machen das, aber niemand Also du musst Menschen eher davon überzeugen, kein Nutella-Brot zu essen und joggen zu gehen, als vom Gegenteil.
Ja, genau. Ja, und dementsprechend, wir sind so entwickelt, dass wir im Endeffekt es gut finden, auf der Couch zu sitzen und unser Eis zu löffeln. Und
wir sitzen ja auch gerade. Wir könnten ja auch Liegestütze machen dabei.
Ja, klar. Ja, theoretisch schon.
Also fassen wir mal ganz kurz zusammen.
Nächstes Mal.
Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir haben ja heute die Frage uns angeschaut, ist Adipositas eine Entscheidung? Und ich möchte diese Folge kurz Revue passieren lassen mit zwei Personen. Wir nehmen einmal Susi und wir nehmen John. So. Jetzt haben wir verschiedene Sachen aufgezählt, die, wie du schon gesagt hast, die Übergewicht zu einem ja, multifaktoriellen Ding machen. Und ich möchte auch nochmal unterscheiden zwischen Übergewicht und Adipositas. Also Übergewicht, wir reden jetzt hier nicht von 3-4 Luxuskilos, wir reden wirklich von Adipositas. Ja, Adipositas heißt BMI über 30. Kann jeder mal gerne googeln, BMI-Rechner. Oder verlinken einfach unten ein, wo er da so steht. Wichtig für muskulöse Personen, vielleicht nicht so der Fakt. Aber wir nehmen jetzt mal, Susi hat Adipositas Grad 2 und John ist normalgewichtig. Und John sagt zu Susi, isst doch einfach weniger und beweg dich mehr. Was aber jetzt dazu kommt, ist, wir nehmen den Faktor 1 und zwar Umfeld und Gewohnheiten. Susi ist aufgewachsen bei übergewichtigen Eltern, die selbst ein Essproblem hatten und es vielleicht Susi nicht so kommuniziert haben. Vielleicht haben sie auch Susi in der Kindheit schon gesagt, wenn du so weiter isst, findest du nie einen Mann. Oder die Mutter hat selbst eine Essstörung, hat es auf Susi projiziert. Und Susi hat nie gelernt, bis zum 20. Lebensjahr, wie man eigentlich vernünftig isst. Bei John war das anders. Seine Eltern waren jetzt beide sportlich, haben hier Sport getrieben, sich vernünftig ernährt und haben es an John weitergegeben. Der hatte nie auch das Problem, über Ernährung nachzudenken. Der hat halt einfach gegessen. Also wenn es Frühstück gab, hat er halt einfach gegessen. Der hat noch nie so drüber nachgedacht, was er da eigentlich isst.
Ja.
Dann kommen wir zu dem Faktor Bildung. Ja, Susi hat jetzt, sie ist jetzt 20, nehmen wir mal an. John und Susi sind beide 20. Und John hat durch seine Eltern, weil die halt sportlich affin sind, hat er hier und da immer was mitbekommen über Ernährung, hat sich vielleicht selbst mal damit beschäftigt oder. Und Susi hat halt gar nichts davon mitbekommen und studiert jetzt aktuell Wirtschaftsrecht und hat aber auch nicht die Zeit, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Sie weiß, dass sie abnehmen muss. Sie hört es ja, dass sie zu schwer ist. Sie merkt es ja, wenn sie die Treppe hochläuft. Aber für Susi ist halt das große Fragezeichen, woher weiß ich denn jetzt, was ich machen und glauben soll? Dann probiert sie natürlich verschiedene Diäten aus. Die meisten Diäten da draußen sind Schrott, deswegen funktionieren sie ja auch nicht. Und sie ist halt immer wieder in diesem Teufelskreis und dann sagt sich Susi halt irgendwann, ich kann halt einfach nicht abnehmen. Bei John ist es so, er hat dieses Problem nicht. Das heißt, ihn interessiert gar nicht, ob jetzt Zucker gut oder böse ist, weil es hat auf sein Leben gar keinen Einfluss.
Ja.
Er muss sich diese Frage gar nicht stellen. Dann kommen wir zum Faktor Gesundheit und Genetik. So, Susi ist vielleicht eine Person, die extrem schnell an ein Kaloriendefizit adaptiert. Das heißt, sie weiß nicht, wie sie richtig Diät macht, macht vielleicht auch das Richtige, nur fängt mit einem viel zu starken Defizit an und verliert nach 3 Wochen kein Gewicht mehr. Und schon hat sie wieder den Beweis, dass es für sie nicht funktioniert. Und für John, dem ist es egal, weil der muss keine Diät machen, der war schon immer schlank. Den juckt es alles nicht. Weil er zum Beispiel, wenn er ein Pizza-Wochenende macht, wo er 5 Pizzen rein inhaliert, einfach am nächsten Tag sich mehr bewegt oder dann 2 Tage sagt, oh, ich habe vergessen zu essen. Weil sein Körper einfach das so autoreguliert und er hat diesen Fokus nicht. Und jetzt kommt der Punkt, dass Susis Realität so aussieht. Sie hat eine Kindheit gehabt, wo man ihr andauernd Glaubenssätze in den Kopf eingeflößt hat, die nicht stimmen. Sie hat von Natur aus eine Tendenz dazu, übergewichtiger zu sein, weil sie die Kalorien eher kompensiert. Sie hat vielleicht einen Kompensationsmechanismus und isst, wenn sie traurig ist. Sie hat schon viele Diäten probiert und scheitert immer wieder, weil ihr an Wissen fehlt. Und jetzt sitzt Susi in der Wohnung und sagt sich, ey, ganz ehrlich, egal was ich tue, es klappt nicht und isst noch mehr. Dann kommt noch der Faktor mit dieser Schlafapnoe rein. Und John kommt dann halt einfach und sagt zu Susi, ja, dein Problem ist ja ganz einfach, isst doch einfach weniger und beweg dich mehr.
Genau.
Und da sind wir dann am Ende vom Tag. Und
ja.
Das möchte ich am Ende noch sagen, solche Aussagen sind für solche Leute nicht hilfreich, weil die wissen das. Wie oft hast du jemanden bei uns im Coaching gehabt, der gesagt hat, ach so, ich muss einfach gesünder essen und mich mehr bewegen.
Mein Kaloriendefizit, oh.
Ist alles kalter Kaffee.
Ja.
Die Leute wissen das.
Ja.
Und deswegen glaube ich auch, haben wir so ein Riesen, da sind wir wieder bei dem Thema Schwurbler. Geh auf Social Media. Da kommen die Leute und sagen den Leuten, niemand muss in unserer Gesellschaft fett sein, es ist alles eine bewusste Entscheidung. Ja, theoretisch ist es eine bewusste Entscheidung, aber jetzt ist es eine philosophische Frage. Kann man denn Menschen die Schuld in Anführungsstrichen für ihre Entscheidungen geben, wenn sie gar nicht die richtigen Optionen haben, um sich für etwas zu entscheiden?
Nein, aber das Ding ist es ja genauso. Und deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Diätcamps, die die Lösung versprechen. Ne? Und deswegen versuchen ja so viele Leute damit Geld zu machen, weil das halt ein großer Schmerzpunkt für Leute ist. Und das ist halt einfach, es ist nicht so einfach. Ne? Und das Problem ist ja auch einfach, wie kriegst du solche Leute von ihrem Gewichtsproblem weg? Ne? Weil wenn das einzige Thema ist, klar, beweg dich mehr und iss weniger. Was ist das für ein Ratschlag? Deswegen nochmal, das wird nicht funktionieren für die Leute.
Nein, auch ein Kaloriendefizit wird nicht funktionieren. Ja, der Mechanismus wird funktionieren, aber es gehört ja noch so viel mehr dazu. Ich meine, wir haben jetzt gerade in dieser Folge, ich habe jetzt gerade in 3 Minuten kurz was zusammengefasst.
Ja.
Da gehört ja noch so viel mehr dazu. Jetzt nehmen wir an, Susi trifft sich mit einem Typen und der sagt ihr dann halt, hey, du bist mir zu dick. Das führt ja wiederum, also auch das bewirkt ja was im Menschen.
Ja, natürlich.
So. Und das andere Problem ist ja auch, dass du, ich kann es ja aus Erfahrung sagen, ich war selber als Kind dick, dass du als Übergewichtiger immer in unserer Gesellschaft in der Bredouille bist, dass du bewertet wirst. Wenn du als stark übergewichtige Person zu McDonald's gehst und dir eine Cola Light bestellst, machst du es falsch, weil ja, die Cola Light wird sie ja nicht rausreißen. Mhm. Bestellst du aber eine normale Cola, wird dir gesagt, ja gut, hättest du auch eine Cola Light bestellen können. Wenn du, selbst wenn du als Übergewichtiger sportlich, es gibt viele Athleten, Profiathleten, die sind adipös. Es gibt NFL-Spieler, die sind adipös. Es gibt auch so einen Typen, ich habe den Namen nicht im Kopf, der macht Flickflacks und Rückwärtssalto, der ist auch adipös. Also Adipositas oder starkes Übergewicht heißt nicht gleich, dass man unsportlich oder krank ist. Die Wahrscheinlichkeit ist nur höher.
Deutlich, ja.
Aber wenn du als übergewichtiger oder adipöser Mensch sportlich bist, musst du dich halt immer so ein bisschen rechtfertigen dafür, weil dir kauft ja niemand ab. Du kriegst ja sofort den Stempel, faul, undiszipliniert und bla bla bla. Mhm. Und es ist traurig in unserer Gesellschaft. Und ich denke, das fängt auch schon im Kindesalter an. Kinder sind grausam. Ich war auch in der Schule grausam. Zu mir war man grausam, ich war grausam. Aber wenn du unser ganzes System ist einfach zum Scheitern verurteilt für solche Menschen, weil sie haben keinen Zugang zur richtigen Bildung, zur vernünftigen Bildung, die sie nicht judged für das, was sie tun. Und sie haben noch diese ganzen Leute, die ihnen permanent, ich sage es mal auf Deutsch, auf den Sack gehen und ihnen sagen, was sie machen sollen, wie sie sich ernähren müssen und bla bla bla.
Dafür haben wir hoffentlich bald die Lösung.
Dafür haben wir eine Lösung, aber ist das jetzt mal Real Talk. Unsere Pipi-Lösung, also die Lösung ist gut, aber überleg mal, wie viele Menschen uns noch gar nicht kennen. An dieser Stelle der Reminder, dass du unsere Beiträge teilst. Nee, Spaß. Aber damit du verstehst, warum ich da so emotional oder so aufbrausend bin, ist, dass wir uns in unserer Gesellschaft um jeden Furz Gedanken machen, ums Gendern, um dies, um jenes. Aber die Probleme, die wir wirklich vor der Haustür haben, die kümmern wir uns nicht. Und Bildung ist ein massives Problem. Massives Problem.
Ja. Und deswegen, es fängt schon damit an, dass man in der Schule eben nichts darüber lernt, sich gesund zu ernähren. Ne?
Du lernst in der Schule, du lernst die Ernährungspyramide. Aber das ist ja wieder der Punkt.
Ja, aber auch nur am Rande. Also man lernt ja nicht wirklich dafür viel. Also es sind so ein paar Sachen, die da auf jeden Fall fehlen. Ne? Das ist, und gerade dieses Thema, das ist der Grund, warum wir ja machen, was wir machen, ist, weil wir ja mit diesem gesamten, weil uns, wir gucken auf diese Lage, wie es ist aktuell. Und sind einfach damit frustriert und genervt davon, dass Leute so viel Müll da draußen reden. Leute versuchen irgendwie teilweise absichtlich einfach abzuziehen mit irgendwelchen, was der Geier, Stoffwechselkuren oder Lebertabletten zur Leberentfettung und diesen ganzen anderen Bockmist.
Das ist ja schon das nächste Problem. Es gibt in Deutschland keine vernünftige Instanz, die sagt, hey, wir setzen uns dafür ein, dass solche Informationen irgendwie an den Pranger gestellt werden.
Ja.
Ich könnte morgen behaupten, hey, wenn du an meiner gebrauchten Unterhose riechst, nimmst du 3 Kilo ab, weil meine Schweißporn. Es gibt Menschen, die würden es kaufen, ja, aber nicht, weil die doof sind, sondern wenn ich es gut genug rüberbringe.
Ja.
Und die sagen, hey, das ist doch der Michi von Einfach Ernährung, der weiß, von was er spricht. Verstehst du?
Ja, ja, natürlich. Das ist halt das Problem, ne? Dass dieser Informationsdschungel und da durchzukommen. Ne? Und das ist halt nicht einfach. Aber gut, wir haben jetzt geklärt, es gibt viele Faktoren. Abnehmen ist nicht einfach nur weniger Essen, mehr Bewegung. Da gehört viel, viel mehr dazu. Viel mehr Faktoren, die da noch mit reinspielen. Viel mehr Dinge, die mehr oder weniger stark beeinflussbar sind. Es ist am Ende vom Tag natürlich eine gewisse Selbstverantwortung da, das Thema selbst anzugehen, umzustellen und versuchen, den Lebensstil so anzupassen, dass man nicht nur Gewicht verliert, sondern auch dieses Gewicht dauerhaft halten kann, das man verloren hat. Und das ist keine leichte Aufgabe. Und deswegen kommt demnächst unsere Plattform, um Leuten zu helfen, genau dieses Thema mit dieser konstanten Diätwelle, die immer wieder läuft, zu beenden.
Richtig. Also wir geben unser Bestes. Wir haben auch schon zahlreichen Menschen damit geholfen. Wir haben ja auch die ganzen Screenshots und Videos. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass unsere App nicht die Lösung für alle sein wird. Da muss man ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall besser als alles, was draußen auf dem Markt ist. Aber es ist auch eben nicht die finale Lösung für Adipositas. Wenn wir die nämlich finden, vielleicht finden wir die in ein paar Jahren, aber wir können ja nicht Leute therapieren über eine Plattform. Funktioniert ja nicht. Wenn wir eine Lösung finden, wo wir wirklich sagen, hey, drück einen Knopf und all deine Ernährungsprobleme sind gelöst, dann bekommen wir den Nobelpreis.
Korrekt.
Da kommen wir vielleicht noch hin.
Bis es soweit ist. Trotzdem, folgt uns weiter auf Einfache Ernährung.
Genau. Also am Ende vom Tag möchte ich nochmal hinzufügen. Ja, theoretisch kann jeder Übergewicht besiegen. Aber in der Praxis spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle und es ist halt eben nicht für alle gleich. Abnehmen ist nicht für alle gleich. Was kann man denn tun, wenn man jetzt sagt, hey, ich höre jetzt gerade hier zu, ich weiß, ich habe mehr auf den Rippen, als ich gerne haben würde. Kann ich denn irgendetwas tun, was meine Situation verbessert? Oder bin ich komplett hoffnungslos, bis eure App rauskommt oder bis ich irgendwas anderes mache?
Nein, also hoffnungslos niemand. Also wichtig ist, dass man sich immer erst anguckt, was ist die aktuelle Ist-Situation und so ein bisschen das Problembewusstsein bekommt. Ne? Weil man muss ja immer erst mal schauen, wo ist meine Struktur zum Beispiel, ja, sag ich mal, nicht optimal. Das heißt, wie sieht mein Essverhalten aus? Wo habe ich bestimmte Muster? Habe ich bestimmte Dinge, Triggerfoods? Wo snacke ich zu viel? Und dann muss man anfangen, diese Muster zu ändern. Also man muss sich immer überlegen, 1 ist immer größer als 0. Wenn du das hier hörst, auch ein kleiner Schritt nach vorne ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und deswegen such dir managebare kleine Aufgaben und versuch graduell Fortschritte zu machen. Es ist besser, jeden Tag 1% sich zu verbessern, als ab morgen 100%. Du wirst am Ende vom Tag weiterkommen, wenn du die nächsten 100 Tage kleine Fortschritte machst. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit den kleinstmöglichen Faktoren beschäftigt, die man da machen kann. Das sind gucken, dass man innerhalb seiner Tage eigentlich eine normale Kalorienbilanz hat. Ne? Bei welcher Kalorienbilanz geht mein Gewicht hoch? Habe ich meine Ist-Kalorien aktuell und wie sind die? Esse ich genug Proteine? Esse ich genug Ballaststoffe? Esse ich genug Obst und Gemüse? Diese Dinge zu integrieren, das sind halt alles Sachen, die man eventuell machen kann. Man kann anfangen, Schritte zu tracken und zu gucken, hey, ich mache am Tag 4.000 Schritte, schaffe ich es vielleicht im Durchschnitt auf 5.000 Schritte. Nicht versuchen, direkt auf 10.000 zu kommen, vielleicht auch im Durchschnitt erstmal eine Woche auf 4.500 Schritte zu kommen. Ja, auch das ist schon Fortschritt. Ja, und dann, wie gesagt, Qualität der Ernährung angucken und Schritt für Schritt kleine, machbare Dinge tun, die einen nach vorne bringen.
Und sich eventuell auch fragen, was einen aus der Bahn wirft.
Auch das.
Auch ganz ehrlich, ich sage euch, wie es ist, jetzt mal ganz ehrlich, ja, von Mensch zu Mensch. Wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, wo ihr merkt, hey, die tun mir nicht gut, die gehen mir auf den Keks, die geben mir andauernd ungefragt Ratschläge oder die triggern mich vielleicht zu einem Verhalten, so wie ich mich gar nicht verhalten würde, dann, auch wenn es nicht einfach ist, findet einen Weg, mit diesen Menschen irgendwie nicht mehr zu tun zu haben. Denn vieles, was ihr tut, wird beeinflusst von eurem Umfeld. Und wenn ihr merkt, dass ihr Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen habt, whatever, die euch nicht gut tun, dann tut euch selbst den Gefallen, befreit euch von diesen Personen. Und befreit euch auch bitte von Personen, die euch andauernd ungefragt Ratschläge geben. Wir wissen alle, Tim und ich und du, der das gerade hört, dass es definitiv nicht zielführend ist. Okay. Wenn du eine kleine Inspiration haben möchtest, wie du dich ernähren kannst, wie du ein Kaloriendefizit bestimmst, wie du deine Erhaltungskalorien herausfindest, wir haben dazu kostenfreie Guides, die habe ich auch selbst durchgeführt mit Sagi zusammen, die kannst du dir gerne reinziehen. Die findest du in den Shownotes oder auf YouTube in der Beschreibung. Oder du gehst einfach auf einfachernährung.com/news. Das Ä in Ernährung wird mit AE geschrieben. Und ansonsten kommt am 29.09. unsere Plattform.
Ja.
Die gibt es auch als App. Also wir sagen manchmal App, manchmal Plattform, weil für eine App ist es eigentlich eine Beleidigung. Soll jetzt nicht hochgestochen klingen, aber ja, so eine App so. Ja, ist ja nichts. Es ist ein fucking Monster. Das es auch als App gibt. Und ja, ansonsten danke fürs Zuhören und danke auch für euren Wahnsinns-Support. Wir sind mittlerweile bei über 340 Bewertungen und wir haben noch nichts irgendwie mit Gewinnspielen oder sonstiges gemacht. Einfach aus gutem Willen, weil wir es auch immer sagen. Und falls du uns noch nicht bewertet hast, bewerte diese Folge gerne mit 5 Sternen. Bewerte diesen Podcast gerne mit 5 Sternen, wenn dir die Folge gefallen hat. Und wenn nicht, dann bewerte sie trotzdem mit 5 Sternen. Oder wenn du sagst, hey, da und da habe ich eine Anmerkung, schreib uns doch einfach gerne eine Nachricht auf Instagram. Wir heißen da einfach Ernährung. Wir lesen uns alles durch und antworten dir da auch gerne. Ansonsten, Tim, habe ich irgendwas vergessen?
Nein, das war's, glaube ich. Teil die Folge mit jemandem, der von diesem Wissen profitieren könnte.
Das habe ich vergessen, genau. Super, das hast du ja schon gesagt. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Wir hören oder sehen oder wo auch immer du das gerade konsumierst. Uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.